Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich begrüße Sie zu unserem Büchermarkt-Lyrik-Gespräch im Oktober. Und Sie hören es an den Hintergrundgeräuschen. Wir zeichnen diese Sendung während der Frankfurter Buchmesse vor Publikum auf. Wir, das sind neben meiner Wenigkeit einmal Beate Tröger. Ich grüße Sie.
Guten Tag in die Runde. Guten Tag Jan Drees. Guten Tag Alexandre Bulutz.
Guten Tag allerseits.
Es ist eine politische Frankfurter Buchmesse, die unter dem Eindruck der gegenwärtigen politischen Lage steht, die unter dem Eindruck auch von Krieg, Vertreibung und Terror steht, in der wir aber auch Schönheit zulassen wollen. In den kommenden 20 Minuten zwei Lyrikbände werden wir besprechen. Einmal Steine und Erden des Georg-Büchner-Preisträgers Jan Wagner und zu Beginn aufs diesjährige Buchmessen-Gastland Slowenien schauend auf Nicht Fisch, der 1979 in Ljubljana geborenen Schriftstellerin und Übersetzerin Anna Pipelnik, erschienen im kleinen Kölner Verlag Parasitenpresse von Verleger Adrian Kasnitz. Der Teil des Übersetzerteams auch ist, denn es sind gleich vier Personen an der Übersetzung von Pipelniks Nicht Fisch beteiligt. Was wissen wir über die Autorin und was ist das Besondere an den Übersetzungen dieser Sammlung, Beate Tröger?
Anna Pipelnik ist 1979 in Ljubljana geboren und sie arbeitet als Lyrikerin, Übersetzerin und auch als Performerin. Und wir wissen über die Übersetzungen, dass sie zum Teil von Matthias Göritz und Amalia Marczek und zum Teil von Adrian Kasnitz und Thomas Podhostnik stammen. Und im ersten Fall haben sich das Übersetzerinnen-Team näher an den Texten orientiert, während bei den anderen Übersetzungen eine freiere Übersetzung vorliegt. Und vielleicht ist es noch wichtig, zu Anna Pipelnik zu sagen, sie ist auch vertreten in Mein Nachbar auf der Wolke, diese Anthologie mit slowenischer Lyrik, die wir hier auch in den Lyrikgesprächen besprochen haben. Und sie hat mit Techno und Trash zwei Lyrikbände veröffentlicht, die ich jetzt nennen will. Techno, selbsterklärend Trash, Müll. Also wir kommen der Sache ein bisschen näher, auch schon über den Blick auf die beiden Titel.
Genau, es ist eine Kompilation aus diesen beiden genannten Bänden. Techno heißt einer, Sie haben es gerade gesagt. Und Techno heißt auch eines der Gedichte. Und damit wir mal so einen Eindruck bekommen von der Lyrik von Anna Pipelnik, hören wir mal hinein.
Mit schwindelerregender Geschwindigkeit über eine Stunde schwimmen, damit ich mich durchschwitze, in der Schwimmbecken pinkle, über Dehnungen meines Körpers und den Beat, über Leben, über David, über dich. Deine Schmerzen sind mir fremd, meine spüre ich, du bist einer davon. Ein solch schrecklicher Schmerz für immer. An dieser Stelle ist Schmerz kein angemessenes Wort. Die Leere, nein, das Loch, ja, das Loch, David. Du warfst einen Stein und es entstand ein Loch dort, wo vor dem dein Herz war.
Das war ein Ausschnitt aus dem Gedicht Techno von Anna Pipelnik. Alexandro Bulutz, von welchem Schmerz berichtet die Autorin hier und weshalb braucht es die titelgebende Techno-Musik?
Genau, um die Frage zu beantworten, muss man etwas voraussetzen. Techno ist entstanden im Jahr 2015 und löste in Slowenien über die literarischen Kreise hinweg eine starke Verbreitung. Und man muss sich fragen, warum ist das der Fall? Und jetzt komme ich zur Beantwortung der Frage. Sie spricht darin vom Suizid. Das heißt, das Thema ist in Slowenien ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Was macht sie innerhalb des Gedichts? Sie verquickt das Ganze mit Gefühlstaubheit, Depression, Frau sein, dem Prozess des Gebärens und kommt gegen Ende des Gedichts zu diesem Techno, womit sie, ein Kind des Techno-Jahrzehnts, sie hat dieses Jahrzehnt, die 90er Jahre, noch sehr bewusst erlebt in dieser Szene, und lässt sich von diesem Techno am Ende des Gedichts mehr oder weniger emporheben aus der Depression. Das heißt, das Gedicht macht von der Konstruktion her eine Entwicklung von komplett depressiv zu einem Weg aus der Depression. Das heißt, Techno, und das ist die Definition des Gedichts, Techno ist auch Techne, eine Kunstfertigkeit, ein Können, sich aus dieser Depression zu lösen, und das überträgt sie auf die Konstruktion des Gedichts, und deshalb ist das Gedicht auch so großartig.
Beate Tröger, ich habe es vorhin angedeutet, es ist eine Messe, die auch unter dem Eindruck von Kriegen steht. Und Krieg ist auch bei Anna Pepelnik allgegenwärtig. Vermutlich ist es das slowenische Trauma natürlich des Bosnienkriegs von 1992 bis 1995. Die Flüchtlinge strömten damals ins unabhängig gewordene Slowenien, das ja selbst einen kurzen Unabhängigkeitskrieg geführt hatte vom 26. Juni bis zum 7. Juli 1991. Bei Pepelnik geht es nun auch wieder um Bomben. Die Traurigkeit wird gleich zu Beginn mit dem Krieg verglichen. Also welche Bedeutung haben Krieg, Bomben, Kampf in diesem Band?
Ich möchte das gerne zitieren, Jan Drees, was Sie gerade angesprochen haben. Es heißt gleich im ersten Gedicht: Heute schreibe ich am meisten Traurigkeit in eine Welt hin. Lass mich die Traurigkeit der Welt, ach egal, wieder Krieg. Und dieses wieder Krieg ist natürlich auch ein repetitives Moment. Also Krieg ist was, was konstitutiv ist, auch für die Geschichte der Menschheit, um es mal ganz allgemein auszudrücken. Und wir kommen aber über diese Kriegsmetaphern in solchen Gedichten wie Slowenische Apokalypse oder Louder Than Bombs tatsächlich immer wieder auch an Gedichte, wo direkt diese Kriegsmetaphorik eingesetzt wird. Und ich möchte aufgreifen, was Alexandru Bulut über Depression und Techno gesagt hat, dass sozusagen Eros und Thanatos in einer Spannungsbewegung in diesen Gedichten zueinander stehen. Also der Todestrieb, der sich eben auch im Krieg, in Kriegsgeschehen äußert, spielt eine wichtige Rolle und die Überwindung geht im Schreiben vonstatten.
Ja, es gibt so einen permanenten Wechsel zwischen Trauer, Wut und auch Depersonalisation. Auch in einem Gedicht, das Thomas Schalamun, den Vater des verstorbenen Davids, anspricht, ja geradezu anklagt. Überschrieben ist es mit den Worten: Für dich, Thomas, als Rache. Und es beginnt eben so:
Ich stecke den Däumling ins Glas. Er trägt eine rote Kappe. Ein solcher Tag war es. Die Welt war eingeschneit und ohne Worte, und tief in mir, ganz tief, tat etwas weh. Wer wird es Metka sagen? Metka, sollst nicht traurig sein. Als wir uns trafen, schien immer die Sonne.
Das war der Anfang des Gedichts Für dich, Thomas, als Rache von Anna Pepelnik. Beate Tröger, welche ja erstmal auch rätselhaft erscheinende Tradition klingt denn hier in der Dichtung an?
Ja, es ist die Tradition der Märchen und Mythen, ne? Der Däumling im Glas, da können wir uns ein Präparat im Reagenzglas vorstellen, aber auch sowas wie eine Schneekugel, ein Bild übrigens, was Maria Stepanova in ihren Winterpoemen auch häufiger benutzt. Wir haben es aber auch zu tun mit einem Sprecher-Ich, das seine Erinnerungen konserviert wie in einer Schneekugel, und in dem, wie das eingehaust wird, dieser Däumling im Glas, wird sozusagen ein Rachethema oder ein Wutthema auch handhabbarer und fassbarer. Mir gefällt in dem Gedicht, dass es so eine Art, also am Schluss wendet sich dieses Sprecher-Ich in den Himmel und es gibt so eine Art von unschuldiger Transzendenz, die in diesem Gedicht auch aufscheint. Ich weiß nicht, Alexandru, wie hast du das gelesen?
Wir sprachen ja jetzt auch über Traditionen, Alexandru Bulut. Also diese Frage zielt jetzt auf ein kurzes Fazit. Also wie ist diese Übersetzung, wie sind die Übersetzungen und Übertragungen zu bewerten? Also was haben wir abschließend gesagt vorliegen mit Pepelniks Nicht Fisch?
Also es ist ein sehr schöner Gedichtband, und zwar für mich deshalb, weil er mit der Tradition spielt. Um ganz kurz zurückzukommen auf das Thomas Schalamun-Gedicht. Schalamun ist einer der wichtigsten und bekanntesten slowenischen Avantgardisten des 20. Jahrhunderts. Über 50 Gedichtbände liegen inzwischen postum vor. Und sie entwickelt eine Intimität zur Tradition, verlängert aber diese Tradition mit einer emotionalen Reaktion auf die Lektüre dieser Gedichte. Zum Beispiel kommt sie in diesem sehr schönen Techno-Gedicht auf Ariel zu sprechen. Man muss natürlich wissen, was da geschieht. Das damit gemeint ist Sylvia Plath. Und in diesem Gedicht wird Sylvia Plath aus dem Regal genommen, nochmal gelesen und neu besehen, perspektiviert. Das heißt, eine ganz klare Empfehlung von mir, diesen Band zu lesen.
Danke, Alexandru Bulut. Über Anna Pepelnik, Nicht Fisch, übersetzt und übertragen wurde dieser Band von den beiden Tandems Amalia Maciek und Matthias Göritz sowie Adrian Kasnitz und Thomas Podosnik. Erschienen in der Parasitenpresse Köln, 58 Seiten, 12 €. Und jetzt doch ganz anders als Pepelnik ist die Lyrik des Georg Büchner Preisträgers Jan Wagner. Vielleicht werden wir ja trotzdem die einen oder anderen Verwandtschaften feststellen, wenn wir nun abschließend über Steine und Erden sprechen. So heißt der neue Band, der zur Messe bei Hansa Berlin erscheint und mit der wir dann ziemlich tief in Nerdbereiche vorstoßen. Jan Wagner ist ja bekannt dafür, dass er noch die entlegensten Formen aus der Lyriktradition herausholt, neu verwendet. Jetzt beispielsweise die Gazele, die bereits in vorislamischer Zeit auf der arabischen Halbinsel entstanden ist. Sehr manieristisch, wurde vom Fin de Siècle auch aufgegriffen. Hugo von Hofmannsthal hat sich mit der Gazele beschäftigt. Sie ist bestimmt durch ein Reimschema, das mit Wiederholungen arbeitet, wie hier bei Jan Wagner in der Krähen-Gazele, wo wir dann zur Einstimmung mal einen Ausschnitt hören, damit wir alle verstehen, worum es geht.
Seit dem Tod des Freundes sah er Krähen. Wohin er sah, schon vorher waren Krähen, geschehen, aber nicht wie jetzt. Sobald er heraustrat aus der Kirche, saßen Krähen auf Schildern, schwärzten die Verteilerkästen, umschatteten den Bus, ein wahres Krähen, geleit zur Stadt hinaus wie Dirigenten, befrackt die eine für Solistenkrähen und Krähenchor gesetzte Partitur, studierten, hinkten, hüpften, eine Krähenquadrille hinter ihm, das Hausverbot beim Bäcker, als er eingehüllt in Krähen, um Brot bat, auf der Parkbank gestenreich, wie eine Witwe auf Sizilien, Krähen als Ärmel.
Das war der erste Teil der sogenannten Krähengazele aus Jan Wagners neuem Gedichtband Steine und Erden. Alexandru Bulutz, wie geht er mit dieser alten Gedichtform nun um?
Ich reduziere meine Antwort auf die formale Ebene des Gedichts. Nicht bevor ich erwähne, dass an einer Stelle, die jetzt, glaube ich, nicht gelesen wurde, nicht eingespielt wurde, dort heißt es Krähen geschehen. Das ist sehr besonders, weil da ereignet sich etwas. Das heißt, die Krähe als poetischer Gegenstand wird geradezu nicht als Gegenstand behandelt, sondern als Subjekt mit einem ganz spezifischen Eigenleben. Was macht aber diese Gazele hier bei Jan Wagner? Es handelt sich ja bei dieser Gazele und bei diesem immer gleichen Reim, Krähen, ja nicht um irgendein Wort. Es ist ein Krähen, als Substantiv, aber eben auch als Verb und an einer Stelle als Synonym des Meerrettichs, Krähen, oberbayerisch. Das heißt, mit der Wiederholung des immer gleichen Worts kräht sich ein das Wort. Ja, und das ist etwas sehr Besonderes und ich möchte nur einen kurzen Hinweis geben. Jan Wagner ist auch der Übersetzer von Ted Hughes, eines englischen Dichters. Und ich glaube, dass Jan Wagners Tiergedichte im Kontext dieser Übersetzung zu verstehen sind, wo die Tiere eben nicht als etwas behandelt werden, was unterworfen werden muss, sondern als richtige Subjekte.
Ja, das ist ein sehr durchdachtes Spiel, das Jan Wagner hier treibt und Sie haben hier schon das eine oder andere anklingen lassen. Das Ganze wird strukturiert durch ein Motto, das dem Band vorangestellt ist, ein Motto des französischen Dichters Francis Poincq. Der hat sich auf eine spezifische Weise den Dingen genähert, ihnen Leben eingehaucht, wenn man so eine Vorstellung hat. Er hat beispielsweise über die Seife damals geschrieben, wenn ich mir die Hände einreibe, schäumt die Seife, jubelt sie. Beate Tröger, was hat denn nun die jubelnde Seife zu tun mit Jan Wagners Gedichten?
Jan Wagners Gedichte gehen eben immer vom Konkreten und vom Kleinen aus, vom vermeintlich Beiläufigen. Das können Orte sein, das können, wir haben es gerade gehört, Tiere sein, Pflanzen, ein bestimmtes kleines historisches Ereignis. Und aus diesem Ausgehen vom Kleinen wird dann etwas Größeres, Ganzes entfaltet. Wir haben es im Titel Steine und Erden. Wir stellen uns vielleicht bei Steinen und Erden auch das Periodensystem der Elemente und die Schemazeichnungen vor, ne? Also die kleinen Atome, die sich da anlagern. Und wir kommen aber über Steine und Erden letztlich auch mit dem Schlussgedicht bei Erde zu Erde und Asche zu Asche an, also beim Tod, bei den christlichen Begräbnisformeln. Und so arbeiten diese Gedichte von Jan Wagner grundsätzlich.
Was ich dazu noch sagen kann, ergänzen kann, aber darauf möchtest du wiederum, Beate, sicher was sagen. Es gibt auch ein Gedicht innerhalb des Bandes, es heißt Augenwände. Und das hängt durchaus mit diesem Motto-Zitat zusammen.
Wir werden es jetzt nämlich gleich schon hören, die Augenwände. Darauf werden wir nämlich kommen. Nicht die Augenweide, sondern die Augenwände. Und bevor wir über die Augenwände reden, hören wir einmal, wie diese Augenwände klingt.
Im Jahre 1643 kamen der Lindenholz-Madonna am Rosenkranzaltar zu Rottweil die Tränen, kein Wunder, angesichts von brennenden Feldern, der blutgetränkten Luft von Pulverrauch und all dem Wehgeschrei, das noch im Himmel die Scheiben der Vitrinen leise klirrten. Zwei Schalen eines Wasserspiels geriet ihr Augenpaar ins Kippen, floss sie endlich über wie die Pyramide von Glaspokalen beim Champagnerfest.
Ja, das war ein Ausschnitt aus dieser Augenwende. Die Lyrik von Jan Wagner ist ja bestsellertauglich, also er verkauft sehr, sehr gut. Das hat durchaus damit zu tun, dass es ihm gelingt, allgemein verständliche Verse zu schreiben. Aber manche sind eben hermetisch. Das hier klang jetzt schon ein bisschen komplizierter. Beate Tröger, was wissen wir denn über die Lindenholz-Madonna und welche titelgebende Augenwende wird denn hier vollzogen?
Also es handelt sich um eine Madonnenstatue, die in einer ehemaligen Dominikanerkirche steht. Und es wird von ihr gesagt, sie habe im Dreißigjährigen Krieg Tränen vergossen, also geweint. Und in dem Gedicht haben wir ja nun den Sprecher, der sich von den Augen dieser Madonna, die seither keine Wunder mehr getan hat oder keine Mysterien mehr gezeitigt hat, von diesen Augen fühlt er sich verfolgt. Also wir haben praktisch auch über die konkrete Anschauung, wir können alle in diese Kirche in Rottweil reingehen, diese Madonna ist zu sehen. Es ist ja schön übrigens zu sehen. Können wir uns alle vorstellen, wie diese Aura vielleicht zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges war und wie die Schönheit dieser ästhetischen Darstellung auf den Betrachter auch heute noch wirkt? Also es ist eigentlich ein bisschen wie ein lyrischer Baedeker an der Stelle sogar. Und mit der Augenwende, das möchte ich aber noch hinzufügen, dieses besondere Kompositum, da steht Jan Wagner natürlich auch in der Tradition mit einem ganz anderen großen Dichter, zum Beispiel mit Paul Celan eben, mit den Sprachgitter, Atemwende, die Augenwende, das klingt da auch mit an.
Alexandro Bulutz, wir haben jetzt über die Slowenin Anna Pepelnik gesprochen, nun über Jan Wagner. Lassen sich abschließend diese beiden Bände irgendwie in Beziehung zueinander setzen?
Ich glaube ja, über die Tradition, über den Umgang mit der Tradition lassen sich diese Bände in eine Beziehung zueinander setzen. Aber ich möchte hervorheben, Jan Wagner ist viel nüchterner, viel sachlicher, beinahe wissenschaftlich im Vergleich zu Anna Pepelnik, die eher sozusagen interessiert ist am Gefühlshaushalt des Menschen. Aber ich möchte nur kurz darauf zu sprechen kommen, was Beate gesagt hat zu dem Wort Augenwende. Man kann es sozusagen mit Paul Celan verstehen, aber mir scheint, Jan Wagner ruft eine Augenwende aus, im Sinne eines Linguistic Turn, sozusagen ein Perception Turn, eine Wahrnehmungswende, um sozusagen den ästhetischen Eigenwert bei ihm immer wieder isolierter Gegenstände, Tiere und was auch immer, nur nicht Menschen, zu unterstreichen. Ich glaube, Sie merken, ich schätze diesen Band natürlich sehr.
Und das geht mir ganz genauso. Also der 8. Band von Jan Wagner hält wie immer zuverlässig überraschende, schöne Wendungen und Fügungen bereit. Es ist wirklich eine Lust, sich mit diesen Gedichten zu befassen, sich reinzudenken in diese Bildwelt und Zeiss, weil da so Verse drin vorkommen wie: Der Saft der reifen Pflaumen am Baum begann in Wespen zu sprechen. Wir haben alle sofort den Herbstbaum mit den überreifen Zwetschgen vor Augen. Und so den Perception Turn, das neue Sehen zu lehren, das bringt uns Jan Wagner immer wieder unvergleichlich nahe.
Vielen Dank. Beate Tröger über den Gedichtband Steine und Erden von Jan Wagner, gerade erschienen bei Hansa Berlin. 112 Seiten, 22 Euro. Und damit findet dann dieses Lyrikgespräch auch zu seinem Ende. Mehr Gedichte gibt es kommenden Monat mit Jan Rönerts Erdtagzeit, auch gerade zur Messe erschienen, und mit Geliehene Zungen von Franz Josef Tschernin. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Beate Tröger,
Alexandro Bulutz
und Jan Drees.